Wir haben eine Tafel beim Bibelfernkurs, wo ich mitarbeite, und da schreiben wir jede Woche die Zahlen der Woche drauf. Also ganz oben die Zahl 364 ist die Gesamtanzahl von Paketen, die wir verschickt haben. Da unten drunter ist die Anzahl der Leute, die ein weiteres Paket wollen, die uns zurückgeschrieben haben. Also 364 ist ein bisschen niedrig gewesen. Wir sind normalerweise so bei 400. 57 ist eine sehr gute Zahl in dieser Woche. Darunter 21 Leute, die mindestens 5 Kurse gemacht haben. Und deshalb eine ganze Bibel bekommen. Nicht nur ein Neues Testament, wie beim ersten Paket. Und dann gibt es eine Person, die ganz besonders mit uns verbunden war, die 16 weitere Kurse gemacht hat, die so als Taufkurs, als Taufunterricht gedacht sind und die eine Bibel mit Erklärung bekommt. Ich zeige euch jetzt nicht nur, damit ihr so ein bisschen Anteil habt an dem, was wir normalerweise erleben, sondern weil meine Mitarbeiterin mich daraufhin gefragt hat und eine der besten Evangelistin, die ich kenne, gefragt hat, ist es überhaupt richtig, dass wir da Zahlen hinschreiben? Ist das nicht so wie bei dem König David, der jetzt Volk gezählt hat? Dürfen wir das überhaupt? Sie war also da besorgt und im Moment war ich natürlich perplex. Diese Frage ist man nicht gewohnt, aber es hat etwas in mir, also einen Denkprozess angeregt und ich habe ihr dann erklärt, dass das ja zum einen sie recht hat in einem gewissen Sinne. Es ist erstaunlich, dass im Neuen Testament fast keine Zahlen zu Wachstum und Bestand der Christen existieren. Pfingsten ist die Ausnahme, die Regel bestätigt. Paulus zählt haarklein auf seine Leiden, die hat er alle gezählt, aber seine Bekehrten oder Gemeinden, nein. Das ist erstaunlich, dass kommt nicht daher, dass es damals nicht üblich war, solche Zahlen zu haben, sondern muss einen anderen Grund haben. Ich habe also gesagt, ein Stück weit, ja, das ist etwas, worüber ich nachdenken muss. Zum anderen habe ich ihr erklärt, ja, das kommt daher, dass wir aus dem Westen sind, die Leute, die aus dem Westen da mitarbeiten und unsere Unterstützer aus dem Westen, die sind Zahlen gewohnt und es ist deren Kultur geschuldet. Also in der Wirtschaft und in der Wissenschaft, in der Physik Zahlen. Das sind wir gewöhnt, das ist wichtig. Das gibt ja auch Gemeindewachstumsmodelle mit Statistiken und so weiter und so fort. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Und daher kommt das. Deshalb legen wir auf Zahlen so einen ungeheuren Wert. Und die Frage hat mich aber nicht mehr losgelassen. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie wächst das Reich Gottes und wie reden wir darüber? Denn das ist die Frage, die dahinter steht. Und die tiefer liegende Frage: Wie denkt und was sagt Gott darüber? Nicht nur, wie denken wir darüber, sondern was sagt Gott eigentlich darüber? Wie denkt der über das Wachstum nach? Und ich möchte dazu mit uns einen Text lesen aus dem Neuen Testament. Einen ganz bekannten Text. Ein anderes Gleichnis legte er, Jesus, ihnen, den Jüngern vor. Das Himmelreich ist wie ein Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar unter allen Samen der kleinste, aber wenn es wächst, wird es größer als die Gartenpflanzen und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels sich niederlassen und in seinen Zweigen nisten. Er erzählt ihnen noch ein anderes Gleichnis. Das Himmelreich ist wie ein klein bisschen Sauerteig, den eine Frau nahm und unter mehr als 20 Liter Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Beides Texte zum Wachstum des Reiches Gottes. Wachstum des Reiches Gottes. Wieso hat Jesus überhaupt über das Wachstum des Reiches Gottes gesprochen? Woher kommt es, dass Jesus Gleichnisse gemacht hat, indem er über diese Frage gesprochen hat? Wenn wir das Matthäus-Evangelium ansehen, dann ist es so, dass in Kapitel 10 er seinen Jüngern detaillierte Anweisungen gibt, wie sie das erste Mal rausgehen sollen und Menschen die gute Nachricht von diesem Reich weitergeben sollen. Sehr detailliert sagt er ihnen, was sie zu tun haben, was sie nicht zu tun haben. Und sie gehen also und tun das, was Jesus ihnen gesagt hat. Und dann in Kapitel 11 und 12 schildert uns Matthäus die Opposition. Das sind zwei Oppositionskapitel, also Kapitel 11 geht damit an, dass Johannes ermordet wird. Johannes der Täufer. Danach hören wir die Rede von Jesus darüber, dass die Orte, wo er am meisten gewirkt hat, ganz viele Wunder gewirkt hat, ganz viel gepredigt hat, dass kein Erfolg da ist. Und im 12. Kapitel lesen wir dann, dass es zu einer Eskalation kommt. Die Pharisäer, Jesus heilt am Sabbat nach einer langen Erklärung an die Pharisäer und bricht damit offen mit ihnen, offen mit der Gruppe der Theologen damals und der Meinungsformer für die fromme Welt, mit denen bricht er. Und danach kommt es noch zu einem viel tieferen Bruch. Jesus treibt einen bösen Geist aus und der Mensch kann wieder reden und die Pharisäer sind voll Zorn, weil das Volk sagt, das ist offenbar der Messias und sie sagen, nein, der ist vom Teufel, das ist ein Handlanger des Teufels. Und Jesus macht eine lange Erklärung, warum das nicht sein kann und sagt am Ende, ihr seid Nachkommen des Teufels, Kinder des Teufels, indirekt. Muss das sein, Jesus? Kann man das nicht diplomatischer lösen? Das sind so wichtige Leute, ne? Also wenn diese Bewegung irgendwie wachsen soll, dann muss doch ein bisschen Rücksicht nehmen. Oder? Und dann, am Ende des 12. Kapitels, direkt vor dem Kapitel, in dem unser Gleichnis steht, ist es so, dass Jesus etwas tut, was die Jünger unglaublich schockiert haben muss. Seine Familie kommt, sie wollen ihn sehen und Jesus lässt sie vor der Tür stehen und sagt, die Leute, die vor mir sind, die sind meine Familie. Auch, die sind auf der gleichen Ebene. Und das sagt er nicht nur, er verhält sich so, damit es jeder kapiert, er lässt sie nicht rein, zunächst mal. Er gibt ihnen keinen Vorzug. Undenkbar im Mittleren Osten. Undenkbar. Kann man gegen seine eigene Familie eine wachsende Bewegung gründen? Nein, kann man nicht. Nicht im Mittleren Osten. Das geht nicht. Also die Jünger müssen total schockiert gewesen sein. Jesus, verstehst du denn überhaupt nichts von Public Relations? Weißt du überhaupt nicht, wie man eine Bewegung formt, die dann wachsen soll und Werbung und was weiß ich was? Jesus, wie soll das jemals wachsen, das Reich Gottes, von dem du sprichst? Wie soll das werden? Jesus erzählt danach eine Reihe von Gleichnissen, indem er genau auf diese Frage eingeht. Die Gleichnisse in Matthäus 13, der dritte große Redeteil in Matthäus, ist genau eine Antwort auf diese Frage, die sich jedem Leser dieses Buches stellt, der das mal intensiv liest, sagt, ja, also wie soll das denn werden? Ich möchte über drei Punkte sprechen, über diese beiden Gleichnisse, im Wesentlichen nur über das erste. Das Reich Gottes wächst aus kümmerlichen Anfängen. Bewusst kümmerlich. Bewusst untermittelmäßig. Zweitens, mit unglaublicher Dynamik. Und drittens, weltweit sichtbar. Anfassbar. So wird das Reich Gottes wachsen, sagt Jesus. Das ist eine der vielen Facetten des Wachstums des Reiches Gottes, was er im 13. Kapitel beschreibt. Also, damit zu auskümmerlichen Anfängen. Die Person, die das für mich am besten verkörpert, ist leider hier jetzt nicht zu sehen, aber ist meine Mitarbeiterin, Elisabeth nenne ich sie jetzt mal, die Evangelistin, die mir die Frage gestellt hat. Eine geschiedene Frau, alleinerziehend mit zwei Kindern gewesen. Eine Schande in der Gesellschaft dort. Eine Person, die furchtbar darunter gelitten hat, die heute noch heult, wenn sie darüber nachdenkt, daran erinnert wird. Und diese Frau hat Gott unglaublich gebraucht. Ganz großartige Evangelisten, ganz viele Menschen sind durch sie zum Glauben gekommen in dem Land. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Mitarbeiterin habe. Aus kümmerlichen Anfängen. Wie war das mit den Jüngern damals, die 12 Jünger? Die 12 Jünger waren menschlich nicht sehr beeindruckend. Im Wesentlichen galiläische Fischer, also aus dem Mittelstand. Nicht dumm, aber nicht das, was man eine Elite nennt. Nicht so eine Truppe, die man, also mit der man jetzt was Weltbewegendes tun könnte. Nicht beeindruckend. Sie sind auch nicht die Leute gewesen, die jetzt strategisch gedacht haben, das, was sie Jesus, was man so erwarten würde, dass er jemanden nimmt, dass er zumindest einige dabei hat, die theologisch gebildet sind, war nicht der Fall. Das wird ihnen später auch vorgeworfen in der Apostelgeschichte. Keine theologische Ausbildung, fromme Juden, aber das fehlte ihnen. Und sie waren relativ unterschiedlich. Es war keine homogene Gruppe. Da war ein ehemaliger Zöllner drin, der für die Römer gearbeitet hat. Und da war ein Zelote drin, der den Zöllner damals wahrscheinlich umgebracht hätte oder Ähnliches. Der hat Jesus zusammengebracht in seiner Zwölfertruppe. Menschlich gesehen waren das nicht Leute, die man von ihren menschlichen Qualitäten her wählen würde, um eine Bewegung anzufangen, die bis ans Ende der Welt gehen soll. Kümmerlich. Kümmerlicher als das, was man normalerweise von einer solchen Bewegung erwarten würde. Ein Senfkorn. Viel weniger. Und scheinbar war diese Bewegung ja auch relativ erfolglos. Jesus selbst beklagt das im 11. Kapitel. Aber wir lesen das auch sonst in Johannes 6. Die meisten seiner Jünger gehen nach einer Rede von Jesus einfach alle weg. Und nur die 12 bleiben. Das Auf und Ab der Anzahl seiner Anhänger haben die Jünger auch mitbekommen. Das Reich Gottes beginnt in ganz, ganz kleinen Anfängen. Und darauf legt Gott Wert. Jesus selbst hat es im 11. Kapitel des Matthäus-Evangeliums auch explizit gesagt, deutlich gesagt. Wir lesen in Matthäus 11, 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Jesus sagt, diese Bewegung, dieses Reich Gottes ist das, was draufsteht. Wo Himmel draufsteht, wo Gott draufsteht, muss Gott drin sein. Das ist keine menschliche Bewegung. Das ist eine Bewegung, die nur dann weitergeht, wenn Gott selbst wirkt. Er ist der eigentlich Wirkende. Wem sich Gott nicht offenbart, wem sich Gott nicht zeigt, der kann ihn nicht finden. Gott selbst muss das tun. Die 12 Jünger haben, nachdem der Großteil der anderen Jünger weggegangen ist, gesagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Gott selbst hat es ihnen gezeigt. Nicht irgendeine menschlich überzeugende Rede kann das bewirken. Kein Bibelfernkurs, keine Apostel, niemand sonst. Gott allein kann Wachstum des Reiches Gottes bewirken. Und darauf legt Gott Wert. Matthäus verwendet den Begriff Reich der Himmel. Ich denke, dass er das damit auch betonen will. Wo Himmel draufsteht, muss Himmel drin sein. Das ist keine menschliche Sache. Deshalb die Frage an uns zu diesem ersten Teil, ist uns unsere absolute Abhängigkeit von Gott bewusst in dem, was wir für das Reich Gottes tun? Jesus war ja nicht dagegen, dass man sich über Strategien und ähnliche Dinge Gedanken macht. Er hat das in Matthäus 10 auch getan. Aber diese Strategie bestand zu einem erheblichen Teil, in Matthäus 10 kann man das nachlesen, darin, dass er den Jüngern gesagt hat, sie müssen gehen ohne Sicherheit und in Abhängigkeit von Gott. Und wenn sie in eine ganz schreckliche Situation kommen, dann sollen sie nicht vorher überlegen, sondern sollen sie abhängig sein von Gott, dass er ihnen die Rede geben wird, die sie brauchen in dem Moment. So sollen sie gehen. Das ist der wesentliche Punkt seiner Strategie. Er hat ihnen viele andere Dinge auch gesagt, so zur Form und so, aber in dieser Rede betont er das. Ist uns unsere absolute Abhängigkeit von Gott bewusst? Das Reich der Himmel ist kleiner als alle anderen Körner. Kleiner als eine menschliche Bewegung startet es. Ja. Aber es ist ein Reich mit ungeheurer Dynamik. Es wächst, es wird größer als alle Gartenpflanzen. Was auch immer wir unter diesen Gartenpflanzen verstehen, ob wir darunter Staaten oder Völker, Ethnien und so weiter, Kulturen verstehen. Jesus sagt, dieses Reich wird größer, viel größer. Das erlebe ich hier in dem Bild, sind Leute, die in meinem weiteren Umkreis mit mir zusammenarbeiten. Zwei der Leute, deren Gesichter ihr leider nicht seht, zwei dieser Leute sind Albaner. Die albanische Kirche hat Leute in unser Land geschickt. Mindestens 10 Leute kenne ich bei uns in der Stadt, wo wir leben, die albanische Kirche dahin geschickt hat. Albanien in meiner Jugend ein atheistisches Land. Als wir in Ostblockländer gefahren sind, gab es in Albanien keine bekannten Christen. In allen anderen Ostblockstaaten, wo wir hingefahren sind, gab es bekannte Christen, gab es Gemeinden. Nicht in Albanien. Null. Heute schickt die albanische Kirche mindestens 10 Leute in mein Umfeld. Gott, wie ist das passiert? Das ist viel mehr als das, was Menschen tun können. Ein Schwede ist dabei, ein Pakistani, eine Britin und natürlich einheimische Geschwister. Ich bin sehr dankbar, dass ich Zeuge dessen bin. Denn in meiner Jugend war das noch nicht so weit. Das Reich Gottes ist in meiner Lebensspanne in einer Weise gewachsen, die vielleicht schwer ist zu vermitteln. Es gibt heute saudi-arabische Gemeinden. Es gibt Gemeinden, hier in Deutschland gibt es eine ganze Reihe Gemeinden von Afghanen. Gab es alles in meiner Kindheit nicht. Es gibt kein Land der Erde mehr, in dem es keine Gemeinde Jesu gibt. Wir haben noch nicht alle Ethnien erreicht, aber wir sind auf dem Weg dahin. Es wird besser. Das Reich Gottes ist Gottes Chefsache. Gott bewegt dieses Reich und wird sein Wachstum steuern. Er selbst nimmt das in die Hand. Das bedeutet nicht, dass Menschen wie ich nicht darüber nachdenken müssen, wie wir die gute Nachricht an Menschen herantragen, mit welchen Mitteln, was wir tun, wie wir Menschen ansprechen. Aber es bedeutet, dass wir darauf nicht vertrauen. Unser letztes Vertrauen liegt in der Dynamik Gottes. Ich möchte das am einfachen Beispiel erklären. Eine der größten Gemeinden in unserem Land ist folgendermaßen entstanden. Die Leute hatten da eine sehr interessante Strategie, Hauszellengemeinden gründen. Diese Hauszellengemeinden waren da, kleine Hauszellengemeinden. Man hat gesagt, man darf die am Anfang nicht so stark zusammenbringen. Die kennen sich nicht, vertrauen sich nicht, das gibt Probleme. Also getrennte Hauszellengemeinden. Und irgendwann, wenn die als Christen so ein bisschen gereift sind, dann bringt man die zusammen. Und dann machen wir eine Gemeinde. Das gelang aber nicht so richtig. Diese Hauszellengemeinden, die wuchsen nicht so richtig. Das war nicht so, wie man sich das dachte. Und dann kam eine Razzia der Polizei. Und dann waren all diese Leute alle zusammen im Gefängnis. Haben sich alle gut kennengelernt. Die konnte man nie wieder trennen. So ist die Gemeinde entstanden. Gott ist viel größer als das, was wir uns so ausdenken. Das heißt nicht, dass solche Strategien nicht gut gemeint waren. Das heißt nicht, dass meine Strategien nicht gut gemeint waren. Nicht gut gemeint sind. Aber ich kann darauf nie im Letzten vertrauen. Gott ist viel größer. Davon bin ich begeistert. Das ist etwas, was mich immer wieder neu beschäftigt. Gott ist viel größer. Die Frage ist, erwarte ich und vertraue ich auf sein übernatürliches Handeln, das, wo Himmel draufsteht, Himmel drin ist. Mehr ist als das, was ich tun könnte. Viel mehr. Als drittes, das Reich Gottes ist weltweit sichtbar. Jesus spricht von den Vögeln, die in den Zweigen nisten. Was das für mich besonders verkörpert, ist eine Frau bei uns aus der Gemeinde. Diese Frau kümmert sich von sich aus seit Jahren um Syrienflüchtlinge. Das hat ihr keiner gesagt, dass sie das tun soll. Das kommt aus ihrem Inneren heraus. Sie kann Arabisch als Muttersprache und sie kümmert sich um diese Syrienflüchtlinge. Und irgendwann haben wir als Gemeinde gesagt, wir unterstützen das auch. Wir wollen da mithelfen. Ich habe noch eine andere Mitarbeiterin gehabt. Ganz tief aus ihrem Inneren heraus. Da hat Gott etwas ganz tief in ihr bewegt. Das erlebe ich an etlichen Stellen in dem Land. Dass die kleine Kirche bei uns im Land einen Verein gegründet hat nach einheimischem Recht, der mittlerweile mit Regierungsorganisationen zusammenarbeitet. Das haben dortige Geschwister getan, kam aus ihrem Inneren heraus. Ja. Die Vögel, die in den Zweigen nisten, ist ein Bild aus dem Alten Testament. Im Buch Daniel, im Buch Hesekiel kommt das vor, wird für Staaten gebraucht. Staaten aus Gottes Sicht, das, woran er sie wesentlich auch misst, ist, wie sie mit den Schwachen umgehen. Die Reiche und die Schwachen. Reiche werden dort so geschildert, dass da Menschen, die Schwachen, die schwach sind, unter diesen Schirm des Staates kommen. Das heißt nicht, dass diese Staaten vollkommen sind oder furchtbar gut sind, aber Gott erwartet das von Staaten, dass sie das Recht des Schwachen schützen. Dem Schwachen helfen gegen die Übermacht der Starken, eventuell gegen die Stärke des Rechts gegen das Recht des Stärkeren. Und wenn er das von anderen Reichen erwartet, Gott andere Reiche daran misst, wie viel mehr sein eigenes Reich? Das himmlische Reich ist noch viel mehr ein Ausdruck dessen, dass Gott barmherzig ist und den Schwachen helfen möchte. Von Herzen, das aus ihm selber herauskommt. Ihm Gutes tun möchte, seine Barmherzigkeit zeigen möchte. Und deshalb anzieht, die Vögel kommen und nisten, wird gesagt. Das Reich Gottes ist sichtbar. Es anzieht, weil in ihm Barmherzigkeit Gottes sichtbar ist. Denn Gott selbst ist barmherzig. Sonst hätte Jesus diese Erde nicht betreten. Jesus hat den größeren Teil seines Dienstes damit verbracht, Menschen zu heilen, ihnen Gutes zu tun, ihnen Gottes Barmherzigkeit konkret in ihrem Leben zu zeigen. Die meisten dieser Menschen wollten von Jesu Botschaft nichts wissen. Das beklagt er. Viele von ihnen waren undankbar. Es war also keine Methode, keine Strategie, damit man jetzt also da Leute gewinnt. Es kam aus Jesu Inneren heraus. Wir lesen das auch manchmal. Sein Inneres war bewegt und dann hat er das getan. Gottes Barmherzigkeit, die dazu geführt hat, dass Jesus selbst ans Kreuz gegangen ist. Die gute Nachricht vom Reich Gottes, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit unsere Schuld vergeben wird. Kreuz gestorben, schrecklichen Tod gestorben, aus Barmherzigkeit für uns. Und auferstanden, damit wir andere Menschen werden können. Damit wir ergriffen werden von dieser Barmherzigkeit Gottes. Und wer diese Barmherzigkeit Gottes erlebt für sich selbst, den verwandelt sie, macht sie anders. Schon im Alten Testament das Bild, was vom Reich Gottes dort gegeben ist, die Tiere, die verwandelt werden, der Wolf, der auf einmal für das Lamm keine Gefahr mehr darstellt, sondern mit dem zusammen ist. Das Reich Gottes wächst, weil Gott Menschen verändert, so wie du dich und mich, zu anderen Menschen macht, die barmherzig sind. Ich bin deshalb, möchte euch deshalb alle ermutigen, auch hier in Perlach, dass dies ein Nestort ist, wo Außenstehende dazukommen können, Gutes ihnen getan wird. Ihr habt das in der Vergangenheit getan, tut es, soweit ich es begriffen habe, immer noch. Solche Kreise, wo Menschen von außen kommen und nisten, sich wohlfühlen. Wunderbar. Deshalb die Frage an uns, wie weit hat uns Gottes Herz, Charakter und Beispiel so verwandelt, dass Außenstehende bei uns nisten? Das Reich Gottes wächst in jedem Einzelnen von uns. Damit fängt die Reihe der Gleichnisse an, wo wir Gottes Wort in uns aufnehmen, dieses Wort uns verwandelt, zu anderen Menschen macht und aufgeht und Großartiges bewirkt. Ich möchte das Ganze nochmal zusammenfassen. Ist uns unsere absolute Abhängigkeit von Gott bewusst? Zweitens, vertrauen wir auf und erwarten wir Gottes übernatürliches Handeln? Drittens, wie weit hat uns Gottes Herz, Charakter und Beispiel so verwandelt, dass Außenstehende bei uns nisten? Gott segne euch und uns. Amen.